Hey Leute, ihr hört jetzt die Folge Don't Read Theory 6 zu männlichem Begehren, die wir im Anschluss zu Folge 4 zu Dating aufgenommen haben. Zwischendurch, wie ihr wisst, ist die Folge mit der wunderbaren Linda von Vertraut und Seltsam aufgenommen worden und die mussten wir dazwischen schieben, weil Linda so tight getaktet ist. Diese Frau ist so begehrt und ja, deshalb mussten wir es ASAP aufnehmen und ASAP releasen. Also nicht wundern, in der jetzigen Folge sprechen wir viel über letzte Folge. Gemeint damit ist Folge 4 zu Dating. Anyways, viel Spaß mit Folge 006 Don't Read Theory.
Ich hab mich fast in der U-Bahn mit so einem Typen gefetzt, weil ich stand richtig dumm in der U1. Weil am Kotti ist ja der einzige Bahnhof, der so einen Bahnsteig in der Mitte hat, während alle anderen die quasi links und rechts haben. Das heißt, wenn man mit der U1 fährt, steigt man immer auf der Fahrtrichtung rechts aus, außer am Kotti. Und ich bin quasi aus dem Weg gegangen von der Tür. Und dann war ich da und ich hatte meine fette Tasche. Da habe ich mich so halt rausgelehnt, so festgehalten, dass ich noch eine Hand in der Bahn habe, weil ich mich nicht raustreiben lassen, weil Leute mir vorbeikamen. Und während ich mich da so verrenkt habe, um Leute durchzulassen, kommt so ein Typ her oder sagt zu mir so, man hört sie. Und ich bin so, naja, ich telefoniere auch. Das ist ja auch wohl die Absicht, dass man mich hört. Sonst bräuchte ich ja nicht telefonieren. So, ja, aber auch andere Menschen hören sie nicht so. Ja, passiert. Ja, das ist ein öffentlicher Raum. Ich bin so, ja, ich bin beim besten Willen eigentlich der Einzige in der U1, der irgendwie laut ist beim Telefonieren. Es tut mir leid, dass ich die falsche Haarfarbe habe. Und dann hat er böse geguckt und ich bin dann aber gegangen.
Ja, ich finde halt so, die Leute verstehen die Power eines bösen Blicks nicht mehr. Guck doch einfach missgünstig dich an, mach den bösen Blick, aber warum gehst du hin und sprichst den an?
Hier vor allem auch just in dem Moment, wo ich quasi so halb aus der Bahn gelehnt bin, mich mit der Hand an diesem Griff festhalte und wirklich so eine Ballettpose mache, dass Leute an mir vorbeikommen, ohne diese Bahn zu verlassen. Weil ich habe das schon mal gemacht, ich habe Leute aus der Bahn rausgelassen, dann ging die Türe zu und niemand hat irgendwie seinen Fuß reingehalten. Die Bahn ist mir von der Nase weggefahren. Und just in dem Moment bin ich so, dann warte doch. Also entweder, wenn du mich schon ansprichst, dann warte doch wenigstens diesen kurzen Moment, bis ich wieder irgendwie da bin. Naja, aber das ist nur die zweitletzte Situation in der U-Bahn. Ich bin ja zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Berlin. Ich war ja ganz lange in der Provinz. Und gestern saß so ein Typ, der sah aus wie so ein mittelalterlicher Fürst. Der hatte so eine runde Pelzmütze an, so einen Pelzmantel, war so ein bisschen dicker, hatte auch so ein rundlicheres Gesicht und dann so Rotwein aus dem Tetrapack gesoffen und sich darüber aufgeregt, dass Ulbricht niemals die Währung hätte ausbluten lassen. Das war gestern in der U8 und ich glaube, ich will wieder nach Berlin ziehen. Ich glaube, das ist schöne, gute Inspiration. Falls jemand eine Wohnung hat, so ein Zimmer hat, ich habe kein Geld, aber ich kann kochen und ich bin, glaube ich, lustig.
Debatable.
Du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weggaufen davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich lebe weg zu dem Anfang und sag's dir noch einmal.
Hallo Leute, zu einer weiteren Folge Don't Read Theory. Ich bin Aisha Gül.
Mein Name ist Michael Schumacher.
Und genau, heute sprechen wir über die Verschwörungstheorien um Michael Schumacher.
Lebt er noch? Wie viel lebt er?
Und die Affäre von Oliver Pocher mit Corinna Schumacher.
Ich dachte, die wäre mit Cora Schumacher.
Cora Schumacher.
Cora, das war nämlich das Verwirrende damals. Ja. Cora und Ralf und Corinna und Michael. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, seriously, ist das nicht verwirrend? Also wird das nicht auch die Familie?
Nee, Leute, ich habe keine Ahnung. Über Formel 1 und ich weiß, dass Valentin sich nichts mehr wünscht als eine Folge zu Formel 1, aber diesen Wunsch werde ich ihm niemals erfüllen. Deshalb sprechen wir heute leider über das männliche Begehren. Und zwar, was wollen die eigentlich, die Männers?
Ja, was denn?
Und genau, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Wir haben ja in der letzten Folge zum Thema Dating gesprochen und da haben wir auch schon erwähnt, dass wir keine Bücher gefunden haben als Äquivalent zu Radikaler Zärtlichkeit von Shada Kurt und zum Beispiel Sexkolumne von Minna Funk. Und dass so alles, was es zu Dating und Beziehungen gibt, was sich so im popkulturellen Raum abspielt von Männern, das ist, kommt so sehr doll aus der Manosphere, also von Incels und Pickup Artists oder so esoterischen Gurus. Und
oder halt legit Faschos.
Ja, Faschos, ja, völkische Idioten. Und ja, warum gibt es kein Äquivalent zu Sex and the City? Auf eine Art und Weise, wo es so sehr explizit um Beziehungen und auch Sexualität geht und verschiedene Arten und Auslebungen von Sexualität und Beziehungsmodellen. Und deshalb habe ich Valentin eine Hausaufgabe aufgegeben, dass er sich mal Gedanken dazu macht und mir vorlegt. Und ich werde das ganz streng beurteilen.
Genau. Wie immer, wenn ich Hausaufgaben bekomme, bin ich erstmal in die Buchhandlung meines Vertrauens gegangen. Schau da an dieser Stelle an Ausma vom Golden Shop. Genau, und ich habe nach Büchern zu diesem Thema gesucht. Long story short, es gibt keine Bücher zu diesem Thema. Ich habe ein Buch zur Kritik der kritischen Männlichkeit von Kim Poster am Ende mitgenommen. Ich habe das Scum-Manifest von Valerie Solanas mitgenommen. Ich habe Power Bottom von Evan Tepes mitgenommen und ich habe Piss on Patriarchy, die Aufarbeitung der Übergriffe auf dem Munis Rache Festival mitgenommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in dem Moment, als ich diese Bücher mit nach Hause genommen habe und sie so in der Bahn angeschaut habe, mir irgendwie auch schon so aufgefallen ist, okay, es zeigt eigentlich ziemlich gut das Problem, weil ich habe ein Buch über lesbisches Begehren und ansonsten zwei Bücher zur Kritik an Männlichkeit und eine Aufarbeitung von männlicher Übergriffigkeit, also wiederum eine Kritik an Männlichkeit, die wahrscheinlich nur das, was die anderen in der Tendenz beobachtet haben, also was Kim Poster und Solanas in der Tendenz beobachtet haben, an konkreten Fällen behandelt haben. Ich habe nichtsdestotrotz mich nicht unterkriegen lassen und habe 5 Thesen vorbereitet, die ich gerne hier mitbringen möchte. So, weil ich habe das damals in der Uni so gelernt, bei mündlichen Prüfungen, dass man so 5 Thesen vorstellen muss.
Ja, aber ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, unsere Folge heißt ja auch Was will der Kerl? Und das ist eine Ableitung von Freuds Was will das Weib? Denn Freud war obsessed damit, die weibliche Heterosexualität zu erklären, aber nicht eigentlich nicht nur die heterosexuelle, sondern auch die homosexuelle und also zu verstehen. Und in diesem Prozess des Verstehens hat er sie natürlich stigmatisiert und bis zuletzt ist es ein großes Rätsel geblieben für Freud, wie Frauen eine Entwicklung zur Heterosexualität durchmachen. Und ja, ich habe das Gefühl.
Wieso sind Frauen so blöd, sich überhaupt auf Männer einzulassen?
Ja, das hat sich schon Freud, die Frage hat sich schon Freud gestellt und Freud ist wirklich nicht bekannt als ein glühender Feminist. Aber genau, ich nochmal kurze Anmerkung. Ich finde einfach, dass es so total gängig ist, darüber zu sprechen. Irgendwie, was will die Frau? Die sagen ja, aber sie meinen nein oder ja, die sind so kompliziert und das ist in Bezug auf Männern dieses Gespräch, worüber fantasieren Männer eigentlich und wie stellen sich Männer romantische Beziehungen vor? Diese Frage wird sich gar nicht gestellt.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass man, das wäre auch so direkt diese erste These, nämlich männliches, nicht marginalisiertes Begehren ist selbstverständlich, man muss nicht darüber sprechen. Evan Tepes schreibt eben in Power Button, dass Autofiktion eine zentrale Rolle für marginalisiertes Begehren einnimmt. Zitat, weil unser Ich nicht gegeben oder selbstverständlich ist, müssen wir es entwerfen. Im Angesicht der Religion kokettieren Queers mit dem Nichtgewolltsein, dem nie ganz dazugehören. Das gleiche gilt für MystikerInnen. Am Geschichtenerzählen führt kein Weg vorbei. Das ist aus dem Essay Queere Heilige, das in dieser Sammlung Power Button drin ist. Und ich glaube, damit wird wirklich halt so ein Punkt getroffen, weil wenn man eben guckt, was, zumindest wurde mir das irgendwie so mitgegeben von meinen Schwestern damals, was das Besondere damals eben an Sex in the City eben war, war, dass weibliches Begehren in den Fokus gestellt wird, das weibliche Aushandeln von Sexualität, die weibliche Suche nach verschiedenen Formen von Sexualität. Und es war eben das marginalisierte weibliche Begehren, das sich überhaupt erst auf die Karte setzen musste, das überhaupt eben erst sich behaupten musste gegen eine patriarchale Welt und eben auch der patriarchalen Welt auch ein Recht irgendwie abbringen könnte. Da haben wir auch in der Dating-Folge schon über den Bundestagsrede, über den weiblichen Orgasmus gesprochen. Das sind, glaube ich, genau diese Fakten. Und ich glaube, dieser Zwang, sein eigenes Begehren zu artikulieren, in eine Geschichte zu packen, das überhaupt irgendwie mit der Geschichte am Leben zu halten, das hat halt einfach kein Typ. Und das ist schon mal so ein ganz großer Punkt, der eben männliches Begehren unterscheidet von anderen Formen des Begehrens.
Ja, und was auch gerade, glaube ich, bei Sex and the City so neu war, war, dass es diese vier Protagonistinnen gibt, die alle eine sehr andere Rolle einnehmen. Es gibt so Thesen, dass alle vier, nämlich also Charlotte, Samantha, Miranda und Carrie, eigentlich alle Carrie sind. Also das sind alles Seiten von Carrie und Carrie führt halt so fiktionale Gespräche mit denen. Aber dass sehr viele unterschiedliche Modelle gelebt werden, aber dass die auch in Konflikte zueinander geraten, wenn zum Beispiel Miranda eine Abtreibung in Erwägung zieht und Charlotte gerade versucht, schwanger zu werden und dass da einen aktiven Konflikt zwischen den beiden gibt. Oder immer, dass eh immer so zwischen, dass Samantha und Charlotte diese sehr konträren Positionen haben. Aber ja, das ist dann einfach immer sehr doll. Nicht nur Frauen mit Männern und Frauen mit der Welt, sondern eben auch Frauen untereinander. Das ist bis heute das sehr Besondere an dieser Serie.
Genau, und ich glaube eben, dass man dann eben ganz viele auch Auseinandersetzungen mit queerem Begehren halt ein Stück weit da als Anschluss auch sehen kann, weil es geht halt eben primär um das Begehren der heterosexuellen, auch weißen Frau mit Geld, so, weil man kann in The City nicht leben, wenn man nicht irgendwie das Geld hat. Aber das heißt eben, dass dann natürlich auch eben in diesem ganzen Auseinandersetzen mit queerem Begehren natürlich eben auch weiter halt eben das marginalisierte Begehren oder verschiedene Facetten eben auch kommt und eben auch seine Geschichte finden muss. Und eben genau dieser ganze Aspekt, ja, das findet man auch zum Beispiel da. Es gibt dann durchaus irgendwie in der schwulen Szene Auseinandersetzung mit männlichem Begehren. So. Aber wirklich diese heterosexuelle Auseinandersetzung mit männlichem Begehren gibt es irgendwie kaum, beziehungsweise wenn es sie gibt, dann halt wirklich von, ja, Incels, Manosphere, Pickup-Artists, Esos, Faschos, etc. pp. Und ja, die kann man dann irgendwie lesen, aber da zieht man gar nichts. Da zieht man ja auch keinen Mehrwert raus.
Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was wir über Begehren meinen. Bei Incels oder Pickup-Artists ist es vielleicht die Begehren in erster Linie die Kontrolle und Verfügbarkeit über Frauen. Und es gibt keine Dynamik in der Beziehung zu Frauen. Die wird nicht ausgehandelt, sondern nur der Zugang zu Frauen. Darüber wird gesprochen. Bei Sex and the City ist es nicht der Zugang zu Männern, daran scheitert es bei den Vieren überhaupt nicht, sondern wie man in Kontakt mit den Männern bleiben kann, welche Dynamiken sich in Kontakt zu verschiedenen Männern ergeben, welche Konstellationen, die sind alle irgendwie auch sehr unterschiedlich voneinander und diese Unterschiedlichkeit gibt es in der Manosphere nicht. Da gibt es dann nur die Frauen, die die teilen dann halt irgendwie in Alpha und Beta ein, sowohl bei Frauen als bei Männern. Es gibt irgendwie so 2-3 Kategorien und das war's.
Ja, genau. Und es ist eine sehr quantifizierende Art, über Sex zu reden. Also es gibt quasi halt nur irgendwie, wie heiß die Frau ist, irgendeiner Skala, so wie viele Frauen man hatte, so. Aber es ist völlig irrelevant, was denn da passiert ist, nachdem man die irgendwie flachgelegt hat oder da. Und auch maximal geht es dann halt eben darum, ob man den Orgasmus hatte. So, aber es gibt gar keine irgendwie, ja, ich habe nämlich dann auch doch irgendwie dann ein Buch auch gelesen von einem Mann, das wurde mir empfohlen, beziehungsweise nicht mal empfohlen. Ich habe mit Theresa von dem großartigen Podcast Ringlichtfieber darüber gesprochen, die mir eben auch dann gesagt hat, so, jo, es gibt dieses Buch von Sebastian Hotz, den wahrscheinlich alle viel besser als El Hotzo kennen, in dem es sich auch kritisch mit Männlichkeit behandeln soll. Vielleicht ist da ja was, wo man reingucken kann. Weil das ist ja eben dieser reflektierte Dude, wie sie auch selbst halb scherzhaft gesagt hat. Ich habe dann mir das Buch nicht geholt, weil das war mir das Geld nicht wert, aber es gibt's als Hörbuch auf Spotify, gelesen vom Autor selbst.
Boah, du bist gemein.
Naja, ich habe über 100 Euro für die Bücher ausgegeben, ja, okay, die ich für die Folge gelesen habe.
Guck mal, Leute, das ist so, ey, Valentin ist der deutsche Buchmarkt überlebt einzig und allein durch Valentin. Weil ich muss sagen, ich habe mir, glaube ich, noch kein Buch für den Podcast gekauft. Ich leihe mir die immer aus und ich schnorr mir die immer, also aus den öffentlichen Büchereien oder von Freundinnen. Aber Valentin kauft die sich alle und ich habe mich echt gefragt, woher du dieses Geld hast.
Yum-Yum-Nudeln essen, anstatt was zu kochen. Das ist mein Geheimnis. Nee, genau. Und ich habe dann so einen Nachmittag verbracht, wie ich das Buch irgendwie gehört habe. Das Buch heißt Mindset. Und es gibt so drei Figuren. Es gibt eine Hotelrezeptionistin, die eigentlich mit so die sympathischste ist. Also es gibt natürlich mehr als diese drei Figuren, aber es gibt drei Figuren, aus deren Perspektive erzählt wird. Es gibt diesen einen, boah, ich habe die Namen schon wieder alle vergessen. Es gibt diesen einen Guru, Maximilian Krach auf jeden Fall, der so ein Mindset-Guru ist. Und es gibt, glaube ich, Mirko heißt der, das ist so ein ITler, der die ganze Zeit übersehen wird und immer noch als der Neue behandelt wird, obwohl er seit 10 Jahren in der Firma ist. Und es fängt quasi eben an, dass diese Hotelrezeptionistin, die halt keinen Bock auf ihren Job hat, deswegen hört sie Mucke oder True Crime Podcasts und kriegt nicht mit, dass dieser Guru kommt, der nämlich diesen den Veranstaltungsraum gebucht hat, und er schnipst sie dann so den Earpod aus dem Ohr. Und dann ist sie mega abgefuckt von dem Typen und denkt, was so ein Macker. Und der Typ hält dann irgendwie seine große Mindset-Rede und wie wichtig irgendwie Mindset ist, dass man ein Wolf sein muss und kein Schaf sein soll. Und es ist eben auch dieser Mirko da, ich glaube, er heißt so, der halt eben so, ja, frustriert ist mit seinem Leben und dann in diese Fänge dieses Gurus gerät. Und vor allem diese beiden Typen, es gibt keinen Sex bei diesen beiden Typen. Es ist alles komplett entsexualisiert. Es gibt ganz am Ende, steuert viel auf so ein Tinder-Date hin zwischen diesem Typen, der nur mitmacht bei diesen Seminaren, und dieser Hotelrezeptionistin. Und die Hotelrezeptionistin sagt direkt am Bahnhof, wo sie sich treffen, so, nein, es ist aber kein Date. So. Und das heißt, die Möglichkeit des Sex ist schon so komplett ausgeschlossen bei diesem Ding. Und auch davor taucht Sex halt nur so ganz absurd auf. Der Guru erscheint halt deshalb so interessant, weil er Fotos von durchwühlten Hotelbetten postet. So. Also auch da irgendwie gibt's halt nur den Verdacht auf Sex. So. Es wird gesagt, dass der Typ keine Hobbys hatte außer Masturbieren und deswegen BWL studiert hat. Es wird überhaupt nicht gesagt, zu was er masturbiert hat. So. Auch davor, diese Dating-Apps tauchen irgendwie auf. Dieser Mirko hat diese Dating-Apps halt, aber es ist ihm eigentlich auch zu stressig. Manchmal hat er Dates, aber irgendwie ist ihm das alles nicht so wichtig. Es wird ihm erst wichtig, als dieser Guru sagt, dass die Matches deinen Selbstwert auch bestimmen. Und dann geht er halt einmal am Tag auf Tinder, liked alle Frauen, bis sein Like-Limit aufgebraucht ist, und guckt dann abends nach, wie viele Matches er irgendwie hat. Und ihm geht's nur um die Zahlen. Er ist total irritiert, dass er auf einmal angeschrieben wird, weil er selbst auch nicht jemand anschreiben will. Und dass ihm auch diese Matches, auch dieses Dating-Ding gar nicht interessiert, sondern er das nur macht, weil halt der das gesagt hat.
Meine Frage ist, ich habe ja das Buch nicht gelesen. Also, dass Sex nicht vorkommt, ist die eine Sache, aber sehnt sich der Protagonist denn danach? Also, hat er diese Vorstellung davon mit einer Frau oder mit jemand anderem zu sein, dieses Erlebnis zu haben, hat der so ein Begehren, ein Brennende, eine Leidenschaft?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist wirklich halt der Punkt, er fragt dann seine Arbeitskollegin, so eine Boomer-Arbeitskollegin, ob die denn beim ersten Treffen mit ihrem Mann damals geschlafen hat, weil er auch keine andere Person hat, mit dem drüber reden kann. Und er denkt halt drüber nach, bei dem Date, dass da Sex passieren könnte kurz, aber es gibt keinerlei Auseinandersetzung mit ihm, dass er sich danach sehnt oder erwünscht. Es wird auch mehrfach explizit gesagt, dass er die Apps halt nur hat, weil halt alle diese Apps haben und es einfach so zur Individualität, Persönlichkeit gegenwärtig gehört. Aber es gibt irgendwie keine Sache damit, dass er unzufrieden ist, dass er irgendwie schlechte Dates nur hat, weil es wird einmal gesagt, in diesem Stadtpark hatte er ein paar schlechte Dates. Es wird nicht gesagt, dass er damit unzufrieden ist. Es ist eher so ein bisschen, er macht das halt, weil das von ihm erwartet wird. Und er ist halt wirklich so ein, ja, triebloses Wesen. So, es ist so.
Aber wie wird dann Männlichkeit definiert von El Hotzo? Also, was ist dann Männlichkeit für ihn? Oder wo trifft dann dieser Guru auf diesen irgendwie unzufriedenen Protagonisten, wenn nicht in einer Sexualität? Also, was ist dann Männlichkeit, wenn es nicht sich über eine männliche Sexualität konstituiert?
Das ist halt der Punkt. Es ist halt dieses männliche Machtgebaren, ohne halt zu erkennen, wie heftig dieses männliche Machtgebaren an Potenz auch irgendwie hängt. So. Und es ist halt wirklich, deswegen war da auch dieses Solanas-Buch halt wirklich so die perfekte Gegenthese, weil Solanas halt eben deutlich gemacht hat, Geld ist eigentlich nur ein Ersatz für den Penis. Solanas erklärt ja mehr oder weniger alles aus der männlichen Sexualität und erklärt, dass alles, was so als Teil der patriarchal-kapitalistischen Kultur ist, eigentlich halt nur irgendwie den Mann darüber hinwegtäuschen sollen, dass es ihm eigentlich nur ums Ficken geht. So, und er eigentlich ein komplett dummes, schwanzgesteuertes Wesen ist. So. Und bei El Hotzo passiert quasi halt genau das Gegenteil. Er redet halt über diese, ja, wenn man so will, ist das ja quasi, die Sexualität ist ja die Basis bei Solanas und das andere ist der Überbau. Und bei El Hotzo geht es halt nur noch über diese männliche Kultur, die darum steht. Und ja, Sex taucht da irgendwie mit auf, aber er taucht da nur so als Nebenprodukt auf und auch gar nicht halt irgendwie dieses Autos haben, über Geld verfügen und diese ganzen Statussymbole, dass auch vieles damit so ein Ausdruck von Potenz einhergeht, das fällt halt völlig unterm Tisch, sondern im Gegenteil, Frauen sind halt für diese Männer ein weiterer Ausdruck ihres Besitzes.
Und nicht der Besitz schlechthin.
Genau. Und das fand ich auf jeden Fall so super abstrus, weil ich auch so war, so okay, es ist ja so offensichtlich, wie halt auch Sexualität bei dieser ganzen Sache eine Rolle spielt. Weil ja auch wirklich irgendwie diese ganzen Gurus, ja diese Typen damit ansprechen, so ey, bist du traurig, dass du keine Frauen abbekommst? So komm zu mir, dann wirst du ganz viele Frauen haben. So. Und es ist halt so nur so ein Nebenaspekt, weil es taucht halt wirklich auf, so ja, er guckt diese Bilder durch und er sieht die Autos, die durchwühlten Hotelbetten. So. Und es ist wirklich so nebeneinander. Und das ist halt wirklich so dieser, ja, vielleicht das Ausbleiben. Es ist auch so sauber dadurch. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass El Hot so Angst hat, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn er über Sex redet.
Ja, und das, genau. Wenn dann halt solche Typen wie El Hotzo sich eben nicht die Finger schmutzig machen möchten, also es gar nicht erst riskieren möchten, dass sie etwas falsch machen, dann überlassen sie das Feld dann halt Autoren wie Michelle Welbeck zum Beispiel, die halt obsessed sind mit Sexualität und männlichem patriarchalen Begehren.
Das muss ich auch echt, ich habe dieses... Wie heißt das denn nochmal? Dieses Buch mit dem muslimischen Präsidenten, Unterwerfung heißt das.
Ja, Annihilation, ne?
Ja. Und ich wollte dieses Buch auch als Hörbuch damals hören, weil mich diese Storyline interessiert hat. Hab das immer zum Einschlafen deswegen auch gehört und so. Eine Freundin, die dann häufig bei mir gepennt hat.
Classic Valentin.
Ja, genau. Kam halt überhaupt nicht so drauf klar und meinte so, okay, ich verstehe, dass es dir gar nicht darum geht. Aber ich kann nicht schlafen, weil mich diese Sexszenen, die er so beschreibt, im Schlaf zu verfolgen, weil die sind so ekelhaft. So. Mm. Und ich hab dann das auch einfach so hingenommen und das Buch irgendwie dann Jahre später nochmal irgendwie angeguckt und war so, okay, I totally get what you mean now. So, weil es wirklich so, boah, das ist so krude. So, das ist so lustlos. Wie kann man denn so lustlos über Sex schreiben?
Ja, aber er wird halt schon als Autor gefeiert dafür, dass er darüber schreibt. Er hat da schon so eine Monopol drauf, der sich halt dahin traut.
Genau, aber was zu jemandem, der sich nicht hintraut, zurückzukommen, nämlich El Hotzo. Und da ist eben auch so der Punkt, ich habe mir noch diese Interviews über diesem Buch angehört. Und man merkt halt sehr krass, was für eine distanzierte Rolle El Hotzo zu diesen Romanfiguren einnimmt. So, er sagt, mein Lieblingsromanfigur ist diese Boomer-Kollegin, die da irgendwie hat, die nur so ein paar Stellen vorkommt. Sagt, ich habe das Wort Mindset noch nie unironisch benutzt. So, und natürlich sind da seine Lebenserfahrungen mit einbezogen, so. Aber es ist halt ganz klar so, toxisch sind die anderen. So. Und das habe ich so mega krass das Gefühl, dass das generell auch irgendwie so, wenn man mit Männern über diese ganze Thematik redet, das ist immer die Vorstellung, toxisch sind die anderen. So, ich habe ja mal Margarete Stokowski gelesen, so ich kann ja gar kein toxischer Mann sein. Ja. So, und ich frage ja auch irgendwie die Frauen beim Sex immer danach, ob sie auch gekommen sind. Dementsprechend kann ich ja kein toxischer Mann sein. Und genau dieses Denken mit diesem toxisch sind die anderen wird halt auch so krass in diesem Buch auch weitergehalten. Er sagt halt eben selbst, dass die beiden Typen auf gesellschaftliche Probleme eine schlechte und zugegebenermaßen ein bisschen dumme Antwort geben. So. Aber es ist ja keine schlechte und zugegebenermaßen ein bisschen dumme Antwort, sondern es ist diese Antwort, die die Gesellschaft den Männern anbietet. Es ist die Antwort, die halt irgendwie auch logisch ist innerhalb der patriarchalen Gesellschaft. Und auch eine Antwort, der man sich nicht so komplett entziehen kann, weil man kann nicht einfach seine Männlichkeit irgendwie so diskursiv ablegen, seine gesamte Sozialisation. Weil natürlich irgendwie das so krass auch in einem drin ist, dass man halt gerade in Krisensituationen halt immer wieder zurück auf diese Männlichkeit irgendwie kommen kann und immer wieder auch diese Männlichkeit irgendwie nutzen kann. Und die beeinflusst halt eben das ganze Leben von der Sexualität bis hin zu dem Moment, wo ich halt irgendwie mit Frauen in einem Raum sitze und ich kann nicht einfach mich darüber beschäftigen, so okay, wie behandle ich Frauen, wenn ich mit ihnen im Raum bin und keine Gedanken mehr über meine Sexualität machen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, das halt irgendwie da, nicht nur in diesem Buch direkt, aber wo das Buch so exemplarisch für dieses Riesenproblem ist. Und ich habe dann auch mit ein paar Freunden drüber geredet, beziehungsweise ich habe relativ viele Dudes angeschrieben und ihnen so ein paar Fragen gestellt. Und eine Sache, die halt auch eben kam, war eben auch so, boah, ich finde es persönlich wichtig, darüber zu reden, aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, mir ein Buch von so einem Dude zu kaufen. Einfach so aus Angst, irgendwie was denn da drin steht. So, und ich glaube, es ist auch diese gleiche Angst, die ganz viele Dudes auch haben mit ihren Kumpels darüber zu reden, weil sie wissen ja eigentlich, dass irgendeiner von ihren Kumpels ein übergriffiges Arschloch sein muss. Sie wissen das so. Und in dem Moment, wo man drüber reden könnte, könnte das halt rauskommen. Und man fängt halt eben an, in so einer Position zu sein, dass man sich darüber verhalten. Und dann wird halt eben die Möglichkeit der Übergriffigkeit zusammen mit der Sexualität einfach verdrängt. So, und ich glaube, das ist so ein auch ein konstitutives Moment, warum über männliches Begehren überhaupt gar nicht geredet wird.
Aber auch zum Beispiel, warum so viele junge, also so Teenager-Jungs dann gerade auch anfällig für so Personen wie Andrew Tate sind, weil die eben dann dieses Feld total dominieren. Also wenn Antifeministen sich darüber lustig machen, dass irgendwie, dass Männer, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, halt irgendwie auf ihre Sexualität verzichten oder sich kastrieren lassen oder wie auch immer, dann stimmt das jetzt dann ja leider etwas. Also das hat ja dann keine Präsenz. Und das, was dein Freund da erzählt, also Frauen, weil Frauen sind jetzt so erotische Bücher, zum Beispiel wie 50 Shades of Grey oder auch Twilight, das ist eigentlich diese unschuldige Vampir-Love-Story sein soll, aber das ist so sexuell aufgeheizt. Sind ja Kassenschlager. Und ich weiß nicht, woran das liegt, weil ja weibliche Sexualität ist ja tabuisiert auf eine Art und Weise. Und vielleicht diese Marginalisierungserfahrung zieht dann halt die Auseinandersetzung an. Aber ich würde halt auch sagen, also trotz allem ist dieses Schweigen zu Sexualität und Partnerschaft und Romantik, das ist nicht nur aus Schüchternheit, das ist nicht nur aus, oh, ich weiß ja nicht, das ist auch eine Machtstrategie und das muss man auch benennen und das
ist ein sich nicht angreifbar machen.
Ja, ein nicht angreifbar machen und das treibt wirklich viele progressive Frauen, die da sowohl im Privaten als auch im Politischen total an ihre Grenzen, weil man hat es halt dann echt mit, man spricht so, man möchte mit so einem anderen sprechen, aber der andere will eigentlich gar nicht, will sich dazu gar nicht äußern. Und versteckt sich dann vielleicht hinter diesem Anspruch, ich darf mich dazu ja gar nicht äußern.
Genau, und ich würde einfach direkt auch zu meiner zweiten These kommen. Nämlich, dass ohne diese Geschichten und Sinnstiftung gibt es wenig Raum für Perversion und Experimente. Eben weil natürlich auch die männliche und phallische Sexualität die eigene Potenz als Fetisch setzt. Und die Fixierung auf Penetration ist davon die logische Konsequenz. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass quasi in diesen Geschichten, über die Evan Tempest redet und in dieser Suche nach so einer mystischen Sinnstiftung natürlich auch der Raum für Perversion eben ist, auch irgendwie das Entdecken von was Neuem und auch irgendwie sich darauf einlassen, Fantasien entwickeln, Fantasien auch auszuschmücken. So, hinter ihm geht's bei männlichem Sex geht's eigentlich immer nur um Penetration. So, weil es gibt natürlich irgendwie ein Kulturgut, in dem es ganz viel über männliche Sexualität gibt. Wer hätte es gedacht? Deutschrap. Und es geht aber nur um verschiedene Art und Weisen, wie man penetriert. So, es gibt die Penetration, ist das Einzige. Alles, was ausgeschmückt ist, dass man eben mit einem doppelten Salto irgendwie jemand entjungfert. So, dass die Frau so artistisch ist, dass das Zimmer zum Zirkuszelt wird. So, aber es gibt nur irgendwie die Penetration. Und auch der Oralverkehr ist halt eigentlich nichts anderes, halt als irgendwie in den Mund zu ficken, so wie drüber geredet wird. Und dann halt eben die Erniedrigung, indem man eben in das Gesicht noch abspritzt. Und es bleibt aber halt in dieser Penetration so krass verhangen, in diesem Ausformulieren. Es gibt eben auch, und das ist glaube ich auch so ein bisschen die Konsequenz, habe ich das Gefühl, wenig Begriffe für guten Sex unter Männern. So, es geht um Sex haben, es geht darum, einen wegzustecken, quote unquote. Und gut ist allein, dass er zum Orgasmus irgendwie führt, so. Der Lustgewinn kommt auch gar nicht so aus dem Sex selbst, sondern daraus, seine eigene Potenz zu beweisen. Und die Frauen sind auch wirklich einfach so auswechselbar. Sie sind halt einfach nur ein Loch. Und ich glaube, das kommt auch nirgendwo so krass rüber, wie bei Jizzes, der eben rappt, ich hol mir einen runter in meinem CL500, so, weil er braucht dann auch gar nicht unbedingt diese Frauen so, sondern das Auto erfüllt auch die gleiche Funktion so. Er holt sich einen auf seine eigene Potenz runter und ob er jetzt irgendwie eine Frau penetriert oder in seinem Auto sitzt, kommt dann gar nicht mehr so groß auf den Unterschied raus. Und ich glaube, dass halt auch so Pornos oder auch eben Tinder mit diesem Swipen genau auch dieser Logik folgen und auch genau dieser Logik nachempfunden sind, dass eben das weibliche Andere nichts anderes als ein Objekt und eine Projektionsfläche ist, wo man die eigene Potenz manifestieren kann, indem man sich gar nicht drauf einlässt irgendwie auf die Frau. So, und wenn man sich drauf einlässt, dann halt nur zu dem Maß, wie man sich halt drauf einlassen muss, dass die Frau einen ranlässt. So, es ist gar nicht so dieses, es ist eigentlich auch egal, was, also alles Zuhören hat nur den Zweck, dass man ein guter Zuhörer ist.
Genau, ja, und das zeigt sich total, dieser Punkt, man lässt sich auf die Frau nur so weit ein, bis man eben den Zugang hat zu dieser Frau, der zeigt sich gerade dann, wenn Männer eigentlich den Zugang, also wenn Männer unbegrenzten Zugang zu Frauen haben, wie sich das Frauenbild dann ändert. Und da fällt mir die Szene ein aus Sopranos, wo der, wie heißt der, Capo, also der ältere Mafia-Chef, der Onkel von Tony, oder ja, ist halt ein älterer Typ und der hat natürlich auch seine Geliebten, der ist halt Mafia-Boss, also hat der Status, hat der Geld, hat er alles. Und seine Geliebte plaudert dann beim Friseur aus, dass dieser Boss gerne, that he goes down on her, dass er es genießt, sie oral zu befriedigen, dass damit gibt sie im Friseursalon an, vor den anderen Frauen, von den ganzen Mafiosis. Und diese Frauen erzählen das halt ihren Männern, also seinen Kollegen weiter. Und dann gibt's diesen Witz, that he loves to eat sushi. We heard you love to eat sushi. Und er ist echt an dem Punkt, wo er diese Frau fast, also man denkt für einen Moment, also er geht dann in die Konfrontation mit seiner Geliebten und er verstoßt sie. Er verstößt sie dafür, dass sie das gesagt hat. Und also man denkt wirklich für einen Moment sogar, dass er schlägt sie auch. Und ich dachte echt für einen Moment, tut er ihr jetzt, also erschießt er sie oder macht er noch mehr? Also das war irgendwie, also dass diese Erniedrigung vor den anderen Männern, dass er diese Frau befriedigen würde. Und mir fällt nämlich auch ein, dass DJ Khaled das genauso, also der hat mal in so einem Interview gesagt, dass er niemals seine Frau oral befriedigen würde. Niemals. Dass er das in Anspruch nimmt, dass seine Frau das macht, aber dass er das niemals machen würde. Und da war er total stolz drauf. Und es wurde ihm auch so zurückgespiegelt, dass das gerechtfertigt ist.
Es ist auch, da kann man nochmal Jesus zitieren, Top 10 Rapper, ihr Fotzenlecker. wo er auch irgendwie ganz klar, er sich damit auch abgrenzt von den Männern, die down on women goen. Ja, und ich glaube, das trifft dann auch wirklich halt auch so diesen Kern, weil die männliche Sexualität ist Produkt einer gesellschaftlichen Zurichtung. Wenn man da eben in die Psychoanalyse irgendwie reingeht, nach Freud, werden wir alle als polymorph perverse Kinder geboren. Und ich liebe auch dieses Wort polymorph pervers, das klingt so großartig. Das heißt aber halt eben so, es gibt viele erogene Zonen so. Es gibt viele Zonen am Körper, durch die man irgendwie Lust empfinden kann. Mhm. Und das muss aber zugerichtet werden eben auf diese genitale Sexualität, damit eben Sex Teil der Fortpflanzung werden kann und dass es eben der Erhalt der Art gesichert werden kann durch die Fortpflanzung. Und dabei existiert eben auch in der Zurichtung auf die Sexualität eben dieser Fokus auf den Phallus und auch den Primat des Phallus. Und während es halt einem marginalisierten Begehren den Raum für Experimente erlaubt, zum Beispiel einem lesbischen Begehren, weil das lesbische Begehren hat einfach nichts mit Fortpflanzung zwangsweise zu tun, in dem Sinne so,
der lesbische Sex hat Valentin aus dem Konzept gebracht.
Er hat mich richtig aus dem Konzept gebracht. Er ermöglicht eine Regression auch wieder hin zur kindlichen Perversion. So. Und das ist eben mit dem heterosexuellen, penetrativen und phalluszentrierten Sex kann das einfach verdrängt werden, weil für den Akt als solchen ist alles egal, was darum passiert. Es geht darum, dass der Penis erregt ist und auch nur darum, dass der Penis erregt ist in dem wirklichen Akt der Fortpflanzung. Und diese Zurichtung des männlichen Begehrens auf diese genitale Sexualität, auf die Fortpflanzung, verlangt vom männlichen Subjekt eben auch den Verführungen standzuhalten. Das eigene Gebären muss in konkreten Bahnen gelenkt werden. So. Und da hat man dann eben auch diese klassische bürgerliche Kleinfamilie, die dann eben auch so, es gibt diese Rede von dem Hörnerabstoßen, dass man so sich ein bisschen seine Hörner abstoßt als Mann, bevor man nach Hause kommt und eben die Frau hat und Kinder macht etc. pp. Das ist alles nicht mehr so in den klassischen Bahnen geregelt, wie es dann irgendwie noch früher war in dieser bürgerlichen Kleinfamilie. Aber ich glaube, prinzipiell hat sich daran halt eben nichts geändert. So. Und es ist eben diese Fähigkeit, neue Menschen zu schaffen, ist auch eben Teil dieses Potenzglaubens. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Teil dieser männlichen, phallischen Sexualität, die eben auch diese eigene Potenz als Fetisch setzt und der es eben darum geht, abzuspritzen als Zeichen davon, man hätte jetzt ein Kind machen können, auch wenn man das dann gar nicht irgendwie will und wenn auch gar nicht kein Kind gemacht wird.
Ja, voll. Und das ist ja auch, dass gerade da so ein Potenzgebären größer ist, wo die reale Marginalisierung von Männern groß ist. Also, dass dann dieses Potenzgebären und so eine sehr explizite, vulgäre männliche Sexualität assoziiert man ja dann halt mit Deutschrap zum Beispiel und nicht mit Singer-Songwriter. Und dementsprechend mehr halt mit der Straße als mit den Männern aus gutem Hause. Was ich so ein bisschen merke, ist, gerade auch so bei Frauen, dass es wie so ein Pendel ist, dass man so hin und her schwingt zwischen, okay, man entwickelt eher so ein Interesse für so ein bisschen die Softboys, weil man irgendwie so nicht objektifiziert werden möchte und weil man so denkt, da gibt es irgendwie mehr Raum fürs Experimentieren jenseits von heteropatriarchalen Vorstellungen, dann wird man irgendwie da so bitter enttäuscht, weil halt diese Männer einen auch irgendwie, nachdem man mal was miteinander hatte, plötzlich nicht mehr mit einem sprechen. Die beleidigen dich dann halt irgendwie nicht als irgendwie Schlampe oder Fotze, aber reden dann halt einfach nicht mit dir und sind halt richtig weird zu dir und komisch. Und dann schwingt das Pendel in die andere Richtung und dann begehrt man irgendwie den Antifa-Macker, weil der ist ja immerhin ehrlich. Also so der steht irgendwie wenigstens zu seinem Potenzfetisch. Und dann wird der irgendwie idealisiert und dann merkt man aber so, nee, dann letztendlich kommt man halt bei Männer-Lol an. Und so Männer-Lol und irgendwie diesen, so einem Duma-Feminismus, der einfach nur noch total, irgendwie, wo man dann halt irgendwie, ja, mit so einem komischen Humor, mit dieser Frustration und mit dieser enormen Enttäuschung umgeht.
Das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall auch dieser Punkt, wo du vorhin auch nochmal angesprochen hast, möchte ich nochmal deutlich machen, dieses im Sex findet man dann auch so einen Ersatz für so gesellschaftliche Anerkennung, weil wie oft ich halt irgendwelche Deutschrapper, die sich eben selbst als Marginalisierte inszenieren, die auch oft selbst marginiert sind, aber mir geht es auch primär um diese Inszenierung in dem Moment, wie oft die sich dann halt quasi selbst auch wieder verfeiern, dass sie dann halt irgendwie oder das halt so thematisieren, wie sie ein Mädchen aus gutem Elternhaus, wie es Fahrt irgendwie nennt, irgendwie so. Oder auch Vega, der halt irgendwie dann die Frauen von irgendwelchen Politikern, die er nicht mag, vögelt in seinen Songs. Und es ist halt eben auch diese Ersatzleistung, ja, ihr könnt mich zwar irgendwie unten halten und bei euch nicht mitmachen lassen in eurem reichen Society, aber ich komme trotzdem an eure Frauen ran, wenn ich will.
Ja.
Und das ist eben halt auch da auch eben sehr krass und das bringt mich dann auch eben so These 3, nämlich eben so, das männliche Begehren ist narzisstisch. Begehrt wird kein anderer Mensch, sondern die eigene Potenz. Und das ist, glaube ich, so, trifft dann auch eben den Kern mit diesem ganzen, der Mann will top sein, so, er will oben sein, weil schwul ist der gefickt wird und nicht der fickt. So, das ist diesen alten Joke, den man in jedem Gangsterfilm irgendwie hört, wenn es dann irgendwie um Sexualität im Knast gibt, dass du ganz viele Männer in den Arsch ficken kannst, ohne schwul zu sein, solange du selbst in den Arsch hingehalten hast. Das erzählt dir jeder Gangsterfilm, der im Knast spielt. Und das ist, glaube ich, so ein richtig krass zentraler Punkt, dieses Top-Sein und eben auf gar keinen Fall Button sein wollen.
Ja, dass in männlicher Sexualität letztendlich nur die eigene Potenz begehrt wird, ist, denke ich, auch die traumatische Erfahrung, die sehr viele Menschen machen, die mit Männern schlafen. Ich muss an diesen Fall denken von Aziz Ansari, dem Comedian. Und das war eine sehr komplexe MeToo-Sache, Vorfall. Und zwar der Comedian Aziz Ansari, den kennt man vielleicht als Tom aus Parks and Recreation oder seine Netflix-Serie
Master of None.
Ja, Master of None. Oder eben als Stand-Up-Comedian, hat halt so diese Position des cute, reflektierten Typen häufig gehabt. Dating war auch immer so ein Thema. Ist ja also Masters of None, da geht es letztendlich fast nur um Dating und Beziehungen führen. Und kurz nachdem er einen Golden Globe für diese Serie gewonnen hat, kam ein Bericht raus von einer Frau, die eine extrem erniedrigende sexuelle Erfahrung mit ihm gemacht hat. Und zwar beschreibt sie, dass sie ihn kennengelernt hat auf einer Aftershow-Party, auch direkt wusste, wer das ist. Und die haben halt gebondet und Nummern ausgetauscht und sind dann kurz darauf, ein paar Tage später, auf ein Date gegangen. Dieses Kennenlernen auf der Aftershow-Party hat sie jetzt enorm flirty und schön wahrgenommen, dass da so eine Chemistry zwischen denen ist, dass die so ein Bonding hatten, hat sich sehr gefreut auf das Date. Und schon als sie in der Bar waren, hatte sie das Gefühl, dass er nur am Rushen ist, um mit ihr nach Hause zu kommen. Also sie meinte, sie hat noch nicht mal ihr Glas Wein ausgetrunken. Die Flasche, die er bestellt hatte, war noch halb voll. Und er war schon so, ey, komm, lass mal losgehen. Und sie war so, okay, fein, lass losgehen. Und dann sind die gleich zu ihm nach Hause. Der hat auch nur irgendwie zwei Ecken weiter gewohnt von da, wo er sich mit ihr treffen wollte. Und dann waren sie in der Wohnung. Und dann hat sie ihm so ein Kompliment gemacht für seinen Marmor-Küchen-Countertop. Und der erste Kommentar war, möchtest du dich nicht drauf setzen? Und dann hat sie sich so drauf gesetzt und er ist quasi direkt auf sie, also so direkt auf sie zu. Und naja, dann hatten die eben was. Und aber sie hatte das Gefühl, es geht alles viel zu schnell. Und er ist so total im Pushy bei dem allen. Und sie hat gar keine, und dieser lustige, süße, aufmerksame Mann, der so mit so einer Sensibility und Sensitivität kokettiert, der ist komplett weg. Der ist einfach nicht mehr da und er will einfach nur zum Schuss kommen. Und diese Erfahrung, die sie dann schildert, ist letztendlich, wie sie versucht, ihm ständig irgendwie auszuweichen, wie sie so dissoziiert in dieser Begegnung und wie er das gar nicht merkt und einfach nur weitermacht und wie es dann immer wieder diese Brüche gibt, wo er dann sagt, okay, lass eine Pause machen. Sie denkt, ah, okay, er hat vielleicht gecheckt, dass ich noch nicht so weit bin. Und dann, um dann im nächstbesten Moment einfach weiterzumachen. Letztendlich bricht sie dann das Date ab und fährt nach Hause. Und Aziz Ansari akzeptiert das auch. Er hat ihr dann noch so eine Nachricht geschrieben mit so, hey, das war voll das tolle Date. Ich freue mich schon, dich ein zweites Mal zu sehen. Und sie hat ihm darauf geantwortet, das war das schlimmste Date, was ich je hatte, du hast gar nicht meine Non-Verbal Cues lesen können, aber auch nicht meine Verbal Cues, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und dieses Ereignis wurde, also das hat sie eben beschrieben in diesem Statement, was dann eben passiert ist. Und es wurde super heiß diskutiert, dass das ja irgendwie kein Übergriff wäre, weil der einzige Fehler, den Aziz Ansari gemacht hat, ist, dass er keine Gedanken lesen kann. Das war ja auch alles einvernehmlich. Und ja, es ist in dem Sinne einvernehmlich gewesen, dass diese Frau damit nach Hause gegangen ist und im Prinzip Lust gehabt hätte, mit Aziz Ansari weiter sich auf ihn einzulassen. Aber das, also dieses Gefühl, man ist eben nur dieses Objekt, an dem der Mann diese eigene Potenz auslebt und wo er halt eben nur zum Schuss kommen möchte, wie so ein Mario-Level, wie weit komme ich, wie viele Punkte kriege ich in diesem Spiel und irgendwie schaffe ich es, wie Mario auf diesen Fahnenmast ganz oben zu springen. Das ist dann halt im wahrsten Sinne des Wortes die Erektion und die Ejakulation. Und das ist eine traumatische Erfahrung für Frauen zu merken, dass es ganz vielen Männern irgendwie gar nicht um dieses Subjekt geht, um diesen Menschen, um diesen eigenen Menschen, diesen sehr individuellen, diesen Charakter. Und das macht sehr schwer, darüber zu sprechen, weil es gar nicht in die Kategorien passt von Sexualität, die wir haben.
Genau, und das, also das ist auch, darum nochmal auf dieses Top-Button von Even Tempest auch zurückzukommen. In Romanen wären der Top das handelnde Subjekt, der Held, der etwas geschehen macht. Analog wäre der Bottom die Nebenfigur, deren Existenz lediglich der Verwirklichung des Plots dient. Und das ist nämlich eben genau der Punkt. Das ist das, was die Frau in dem Moment eben empfunden hat, dass sie wirklich einfach nur diese Nebenfigur ist, die der Verwirklichung von Aziz Ansaris Plot dient. So, und ich glaube, das ist so ein zentraler Bestandteil, der halt eben, ja, in diesem männlichen Begehren halt eben auch sehr, sehr häufig passiert und dem halt auch dann auch diese Reflexion entzogen ist, weil es nämlich nicht einfach getan ist, dass man ein bisschen netter ist, so, sondern eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit seinem Begehren stattfindet, finden muss. Und eben auch da, wie du eben meintest, diese Sprache auch wirklich fehlt, auch wirklich in so eine Tiefe zu gehen. Und gleichzeitig hängt darin aber eben auch, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der eben auch diese diesen Moment immer hat, da hängt auch eine unfassbare Abhängigkeit der Männer von Frauen ab, also der heterosexuellen Männer von Frauen, weil sie brauchen diese Nebenfigur, um ihren Plot zu verwirklichen. Also sie brauchen die Frau, an der sie ihre Potenz ausagieren können. Und diese Abhängigkeit widerspricht natürlich dem Selbstbild als Mann, als freien, autonomen Mann, der überall seinen Samen reinspritzen kann, ein neues Leben schaffen, so. Das widerspricht dem total. Und ich glaube, dass eben da auch eben sehr schnell so eine narzisstische Kränkung eben passiert, so. Und in der Gesellschaft, in der patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben, in dem Männern auch erzählt bekommen, dass sie ein Recht darauf haben, Sex zu haben. Also dieser ganze Incel-Begriff beruht ja eben darauf, dass Männer der Meinung sind, ihnen steht Sex zu. Es steht ihnen zu von sich heraus. So.
Und da muss man sich eben nicht in dieses gefährliche Gebiet von gegenseitiger Anerkennung wagen. Wenn dir der Sex zusteht, dann musst du dich nicht auseinandersetzen mit dieser anderen Person, mit deren Wünschen, mit deren Fantasien, mit ihrem Alles, mit ihrem von dir getrenntem Wesen. Wenn es dir zusteht, dann ist es nur ein Objekt.
Genau, und dann eben genau dieser Moment, in dem einem dieser Zugriff zum Objekt verweigert wird, ist dann halt eben auch sehr schnell eben die Gewalt auch eben da. So, und da passiert eben der Moment, in dem Männer versuchen mit Gewalt sich diesen Zugriff in irgendeiner Form zu nehmen. Und die Beispiele davon sind irgendwie Legion. Man findet 1000 verschiedene Arten. Das fängt im Kleineren irgendwie an. Das fängt eben darum an, dass der Mann halt irgendwie nicht hört, dass die Frau sagt, ich bin müde, so, und irgendwie noch da bleibt irgendwie. Es geht aber eben dann viel weiter bis zur Vergewaltigung oder eben auch, was eben auch in diesem Buch war, Piss on Patriarchy, dem Fall von Monis Rache, in dem halt eben ein Typ Kameras in Dixie-Klos installiert hat und dann eben illegal und irgendwie ohne das Wissen der Beteiligten unkonsensual gedrehte Piss-Porns über Online-Plattformen versucht hat zu verkaufen. Und ich glaube, dass eben da auch eben genau dieser Punkt ist, wo man eben halt auch merkt, so, diese Form der sexuellen Gewalt ist nicht irgendwie losgelöst vom sexuellen männlichen Begehren, so, sondern sie hängt damit drin zusammen. Und in dem Moment, wo man quasi das Sexuelle nur als Instrument der Gewaltausübung betrachtet, was dann eben auch teilweise viele Leute tun, was eben auch in diesem Diskurs über Monis Rache dann auch teilweise getan wurde, verkennt man halt eben, dass diese Gewalt im Wesentlichen auch eine sexuelle Gewalt ist. Diese Gewalt ist sexuell. Und das Sexuelle ist es kein Instrument, um seinen Machtanspruch über Frauen auszuüben, sondern nein, es ist eine Gewalt, die ihm daraus kommt, dass man eben der Ansicht hat, dass man ein Recht darauf hat, sein sexuelles Begehren befriedigt zu bekommen und unabhängig davon, ob irgendein anderer Mensch Lust daraus hat, das zu befriedigen.
Eine andere Art und Weise, also einen anderen Umgang, den manche Männer haben, die diese Gewalt an Frauen eben nicht legitimieren, die das anders machen wollen, ist dann dieser Madonna-Huren-Komplex. Da will man überhaupt gar nicht erst riskieren, dass man aggressive Gefühle gegen die entwickelt, dass man irgendwie in dieses Terrain der Gewalt kommen könnte. Also werden die erst gar nicht in Erwägung gezogen. Also das, und danach gibt es halt die Frauen, mit denen kann man irgendwie Sex haben und da akzeptiert man dann, nimmt man irgendwie hin, dass man die nicht so als, das sind dann halt irgendwie nicht die Frauen, mit denen man auch so chillt.
Mhm.
Also das ist dann so ein bisschen die Lösung für die, das dann so ganz doll zu trennen voneinander. Die Frauen, mit denen ich Beziehungen habe, die Frauen, mit denen ich also Beziehung im Sinne von Liebesbeziehung und sexueller Beziehung habe und die Frauen, die dann meine Kumpels sind oder mit denen ich Politik mache oder mit denen ich Kunst und Kultur auslebe, mit denen ich all die ganzen, also das wird dann ganz doll getrennt und das ist dann so eine mechanische Lösung. Nicht, es ist natürlich keine Lösung des Problems, aber ja, so dem wird auch wieder nur versucht zu, also es ist wieder nur eine, ja, ein vergeblicher Versuch, sich nicht diesen Gefühlen zu stellen. Nämlich, dass wir den anderen brauchen, um uns auch als sexuelles Wesen zu fühlen. Und dass jede Begegnung mit dem anderen und mit dem anderen eben als getrenntes, aber gleiches Subjekt, als getrenntes, der aber dazu fähig ist, etwas mit mir zu teilen, dass das einen selbst immer verändern wird. Jede Begegnung verändert dich mit einem gleichberechtigten Partner, aber ich habe das Gefühl, viele Menschen, viele Männer, aber auch viele Frauen, wie auch immer, viele Menschen wollen es eben nur einseitig haben. Ich darf den anderen verändern, ich darf auf den anderen einwirken, aber ich möchte niemals riskieren, dass jemand auf mich einwirkt und mich verändert.
Und ich glaube, da sind wir auch direkt schon bei meiner vierten These, die quasi jetzt versucht, so ein bisschen auch konstruktiver zu sein. So, Männer müssen lernen, Objekte zu sein. Das Problem an einem Begehren, welches sich nur als Aktivität befriedigen lässt, ist, dass die eigene Passivität nicht ausgehalten werden kann und sofort als Kränkung empfunden wird. So. Damit entgeht dem männlichen Begehren, die im sexuellen Wechselspiel von Subjekt und Objekt stecken, der Erfahrung von Egalität und Kollektivität. Even Tippes schreibt eben auch in Bezug auf das eigene Gebären, wir können diese sexuellen Machtdynamiken als unentwirrbar und damit egalisierend begreifen. Denn ein Top ist nichts ohne ein Bottom nichts ohne einen Top. So. Und in der Theorie ermöglicht also Sex eigentlich gerade das Spiel damit, Subjekt und Objekt sein. Es ermöglicht auch die Antizipation einer Versöhnung. So ein außerhalb der gesellschaftlichen Zwänge liegendes Moment, in dem es allein darum geht, dass zwei oder mehr Menschen gemeinsam irgendwie Lust empfinden und eben auch Spaß daran haben, sich ineinander zu verlieren und eben auch auszubrechen aus Rollenvorstellungen. Praktisch sieht es dann natürlich irgendwie bekannterweise irgendwie ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch so ein Kern dieses Problems, diese Angst davor, irgendwie von Männern sich auch als Objekte sehen zu lassen, auch objektifiziert zu werden, Handlungsmöglichkeit irgendwie abzugeben, so und halt nicht zu merken, dass sie das permanent erwarten, aber selbst dazu nicht bereit sind.
Ja, obwohl ich so ein bisschen diese These, Männer müssen lernen, Objekt zu sein, auch in dem Sinne schwierig finde, weil wir bewegen uns dann ja letztendlich auch wieder nur im Subjekt-Objekt-Schema. Gibt es nicht auch irgendwie was anderes? Also Männer sind ja schon zumindest auf jeden Fall Objekt weiblicher Erotik. Also wenn man allein eben in so Twilight oder 50 Shades of Grey guckt. Was ich so total krass finde, ist, es gibt ganz viel, so wenn du auf Tumblr oder auch Instagram, aber so, so female-coded Internetsphären, gibt es ganz viele so Romantisierungen und Idealisierungen von Männertypen. Ganz viel so Erotic Fanfiction auch. Und es gibt sogar kein Äquivalent dafür. Von Männern ist das Äquivalent irgendwie Pornos. Und gar keine so Narrativitätsproduktion. Und ich weiß nicht, ob es damit getan ist, zu sagen, irgendwie Männer müssen lernen, ein Objekt zu sein, oder zumindest müssen sie das annehmen können, sie müssen es aushalten können, sie müssen und sie dürfen irgendwie nicht so die Zerstörung fürchten, wenn das geschieht. Aber gleichzeitig, warum sollte ein Mann eben denken, dass ihm nicht das widerfährt, was Frauen widerfährt, wenn sie halt objektifiziert sind? Das ist es doch. Also, das kann man, also, ja, why should he? Und es ist auch ein bisschen witzig wird das, wenn man so ein bisschen in den Gay-Diskurs geht, also in den schwulen Sex- und Beziehungsdiskurs, weil der halt 1:1 den Heterosexuellen auch sehr doll memt. Nicht memt, also die sind sich sehr ähnlich. Also da gibt's, der ist genauso, also ich glaube, Schwule sind an einem Punkt, wo sie auch genauso so ein bisschen so sind, so frustriert sind, wie zum Beispiel heterosexuelle Frauen und sich so sagen, what the fuck. Mhm. Also zumindest ist das so, sind das so Unterhaltungen, die ich verfolge und die ich führe mit schwulen Freunden. Ja.
Also getan ist es damit auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich glaube aber halt, dass das halt so ein erster Schritt ist. So, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, nichts von dem, was wir jetzt irgendwie hier besprechen, kann irgendwie eine Lösung sein, weil die Lösung ist, das Patriarchat abzuschaffen, das Kapitalverhältnis abzuschaffen. So. Aber es muss irgendwie darum gehen, auf dem Weg dahin halt irgendwie sane zu bleiben. So. Und ich glaube, alles, was es leisten kann, ist irgendwie das. Und ich glaube, da ist halt wirklich so ein Anfang halt irgendwie auch damit, ja, ein Anfang einfach irgendwie damit, dass man überhaupt diese Erfahrung als Objekt, als Erfahrung irgendwie aufnimmt. So, weil es gibt eben von Barbara Sichtmann, genau, aus der zweiten Frau-Bewegung hat sie das Essay geschrieben, von einem Silbermesser zerteilt, über die Schwierigkeiten von Frauen, Objekte zu bilden und über die Folgen dieser Schwierigkeiten für die Liebe. Und das ist in Outside the Box Nummer 6 erschienen, also wieder aufgelegt worden. Und dem spricht sie eben davon, dass die Frauenrevolte und allgemein jede Revolte sich mit der Forderung der Beendigung des Objektstatus umschreiben lässt. Und sie sagt, wer Objekt von was auch immer nicht mehr sein will, entthront ein Subjekt, das ihn oder sie zu etwas gemacht hat und setzt sich selbst, nein, nicht unbedingt an dessen Stelle, setzt sich selbst als Subjekt zunächst mal einer Veränderung des Status quo. Wer Objekt nicht mehr sein will, entzieht sich der Behandlung, Degradierung, Manipulation, Definition etc. eines anderen. Er oder sie bricht aus einem Verhältnis aus, das, sagen wir es mal vorsichtig, von Zeichen der Unterwerfung, von Malen des Zwanges in irgendeiner Weise behaftet war. Wenn der Ausbruch gelingt, ist das ehemalige Objekt nun frei. Damit ist noch nicht gesagt, wie es weitergeht. Das Verhältnis kann sich umkehren, wie bei einem Ringkampf, in dem Angreifer und Verteidiger Rollen sind, die bis zur Entscheidung beide Beteiligten alternierend spielen. So, und ich glaube, ein Stück weit ist das der Punkt, diese Forderung, die sie aus weiblicher Perspektive formuliert, muss man eben auch gucken, okay, was heißt es dann auch eben in Konsequenz für die Männer? So, es heißt eben auch, der Frau, mit der man irgendwie Sex hat, eine Möglichkeit geben, sich Subjekt zu sein, sich aus dem Objektstatus zu lösen.
Aber da würde ich sagen, also da sind wir ja ein Stück weit schon, da wird ja ganz viel drüber gesprochen. Es gibt ja ganz viel Sex Education gerade in der Hinsicht. Und du kannst ja jetzt schon bei Rossmann primär eigentlich nur Sextoys für die Frau kaufen. Das ist sehr interessant, nicht für den Mann. Also es gibt irgendwie Vibratoren und dieser Pleasure, nee, dieses ganz populäre Toy.
Satisfier,
genau. Also wir sind ja schon irgendwie so da, aber selbst das ist halt irgendwie wie so auf, also jetzt bei so progressiven Männern ist es dann nicht, ich will zur Ejakulation kommen, sondern ich muss die Frau zum Orgasmus bringen. Das ist halt heute die Potenz des Mannes. Die Erektion oder der erigierte Phallus, keine Ahnung, wurde ersetzt durch den Orgasmus der Frau, aber das Schema ist genau dasselbe. Und die Frau ist dann jetzt irgendwie nicht mehr so in erster Linie dieses penetrierbare Objekt. Keine Ahnung, jetzt ist das so ein, soll das irgendwie so ein Orgasmusautomat sein?
Ja, es ist auch wieder, es ist immer noch diese Mario-Logik, da hast du halt nämlich genau recht. Es geht nämlich eben nicht mehr um diese Fahne auf dieser Fahnenstange zu errichten, sondern halt irgendwie die richtigen Knöpfe zu drücken, dass halt irgendwie die Prinzessin aus dieser Burg kommt.
Ja. Keine Ahnung, ich meine. Und man hat halt jetzt ganz viele literal Toys und Joysticks dafür zur Verfügung.
Genau, und ich glaube, und da sind wir halt auch genau, was halt alles, was wir irgendwie gesagt haben, halt so prekär macht, so. Weil natürlich kann Kulturindustrie und Patriarchat und Kapitalismus alles noch so subversive sich irgendwie aneignen. Das sieht man eben darum so. Mhm. An der grundsätzlichen Prinzip des männlichen Leistungsanspruchs, Potenzanspruchs an Sexualität hat sich nichts geändert, nur weil auf einmal der weibliche Orgasmus eine Rolle spielt. So, es ist natürlich gut, dass der weibliche Orgasmus eine Rolle spielt, so gerade für die Frauen, so, die mit Männern ins Bett gehen. Aber es ändert nichts an dem Prinzip von männlicher Herrschaft.
Ja.
So.
Und es ändert halt nichts am Patriarchat. Und ich finde, das ist halt eine sehr schmerzhafte Realisierung, die gerade viele Frauen durchmachen, die so in diesen Liberal-Postfeminismus, die den so eingekauft haben und in dieses freie Sexualität-Ding. Also, das ist halt, dass diese freie Sexualität, dieser ganze Diskurs um weiblichen Orgasmus dazu geführt hat, dass halt Frauen sich eigentlich nur an so eine männliche Sexualität anpassen mussten, auf Kosten von so Sicherheit, Beziehung im Sinne von Beziehung zu der Person, mit der du das gerade erlebst, und halt so eine quantifizierbare Hookup-Kultur sich etabliert hat. Und das Schlimme ist, also das ist enorm traumatisierend für die einzelnen Personen, aber dadurch, dass es halt keine populären Alternativen gibt, schlägt es dann halt in so einen reaktionären Konservatismus um. Dann hast du halt die Frauen, die halt irgendwie vor 10 Jahren freie Sexualität für sich geclaimed haben, die dann jetzt heute einen Ehemann jagen. Und
selber von ihren Tradwife-Skills reden.
Genau, Tradwife, ja, diese Bewegungen. Und man kann es ihnen halt nicht übel nehmen, in dem Sinne so, ja, es ist halt einfach nicht viel bei rumgekommen. bei so einem progressiveren, offeneren Milieu kommt die Rechnung quasi im Nachhinein. Bei Konservativen bleibt es von vornherein verschlossen für Frauen. Also du kannst es dir halt einfach quasi aussuchen. Hast du deinen Spaß und die Reue später oder verzichtest du einfach nur brav drauf und schaust dann halt einfach immer ein bisschen traurig aus dem Fenster? Wie Andrea Dworkin sagt, in der Linken sind Frauen collectivized cunts und collectivized whores. Und bei den Rechten ist es so the privatized war, the wife. Und im Erleben vieler Frauen, heterosexueller Frauen oder Frauen, die halt irgendwie mit Männern Sex haben möchten, ich glaube, leider trifft es auf viele zu, wie sie so ihre Erfahrungen vielleicht beschreiben würden, auf eine sehr polemische Art und Weise.
Ich glaube, was man da halt auf jeden Fall festhalten kann, weil ist eben dieses Sexualität und Begehren ist eben nicht dieses naturgegebene Moment. So, es ist eben auch dahingehend, hat es viel auch mit Begehren erlernen zu tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da habe ich eben auch viel bei Evan Tappes noch gelesen, was ich dann auch sehr, ja, auch eindrücklich fand. Unsere sexuelle Identität ereilt uns nicht unausweichlich. Weiter hält sie fest, dass sich unser Begehren ändert, weil sich unsere Vorstellungen von einem guten Leben ändern oder aufgrund der absoluten Kontingenz des Verlangens macht es nicht weniger real. Und daraus lässt sich auch in dem Kontext des Gesagten dann eben halt auch rausleiten, wir werden nie wissen, wie unser Begehren außerhalb von Unterdrückung, Ausgrenzung und Gewalt aussehen würde und doch können wir es manchmal erahnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese positive Note, die ich dann am Ende doch irgendwie ein bisschen mitgeben möchte, weil im tiefsten Herzen bin ich halt einfach der kleine Hippie, der ich dann halt irgendwie nun mal bin, so, der auch die Hoffnung hat, dass irgendwie auch sich Männer eines Tages zu Menschen emanzipieren werden. Und eben halt auch so festzuhalten, so, jo, es ist nicht kinky, Frauen schlagen zu wollen, so, sondern es ist einfach nur internalisierte patriarchale Gewalt, wenn man nur einen hochbekommt, wenn man eine Frau schlägt.
Und es ist erotisierte Gewalt. Der Fakt, dass es jemanden heiß macht, sowohl in dem Moment, den der schlägt, als auch die Geschlagene, macht es irgendwie nicht so ungesellschaftlich. Begehren ist nicht ungesellschaftlich, nur weil es einem so natürlich vorkommt, nur weil es so aus einem Inneren heraus sich entwickelt irgendwie. Und für alle, die ein gelebtes Beispiel dafür sehen möchten, empfehle ich die Broad City Folge, Staffel 2, Folge 4, Knock-Off. Also schaut die euch alle an, die ist ein Must-Watch for anyone. Und ja, ich sag nur so viel, Pegging.
Damit werden wir auch bei meiner Abschlussthese, die gar nicht so eine wirkliche These ist, sondern eher, ja, auch basically ein Text, der mir sehr im Kopf geblieben ist seit Ewigkeiten. Ich habe es jetzt einfach mal aus Mangel einer anderen Überschrift genannt. Dudes, get fucked, please. Und zwar in so einer WG am Kotti, in der ich vor Ewigkeiten immer rumhing. So, da bin ich, boah, lass es 8, 9 Jahre sein. Hing auf dem Klo die Kurzgeschichte von Gewissheiten und Spielregeln der Gruppe Desperados Berlin aus so einem Antisexismus-Reader. Und ich habe die regelmäßig mit großer Freude gelesen. Und das war auch das Erste, woran ich denken musste. Habe auch direkt die Leute aus der WG angeschrieben, meinst du, jo, was war das eigentlich für eine Kurzgeschichte? Weil die hing halt wirklich, es war so ein kleines Klo, einfach nur Waschbecken, Klo, kein Badezimmer, die hing direkt an der Tür und dann hast du direkt vor der Nase. Und das heißt, ich war eine Zeit lang wirklich auch mehrmals die Woche da und das heißt, ich habe mehrmals pro Woche diese Story gelesen. Und ich habe die wirklich mit großer Freude gelesen und ich glaube, das ist so ein großartiger Abschluss für die Folge heute.
Eigentlich war es ein Freitagabend, wie viele andere auch. Christian war mit einigen seiner Leute auf eine Party gegangen, hatte getrunken, getanzt und Gespräche über die am Sonntag bevorstehende Anti-Nazi-Demo geführt. Als es schon spät wurde und die meisten seiner Leute gegangen waren, kam er mit Tina, die er flüchtig aus dem Freundinnenkreis kannte, ins Gespräch. Und es war sehr schnell klar, dass ein beiderseitiges Interesse bestand, den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Also gingen die beiden gemeinsam zu Tina. Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass Christian eine Party in Begleitung verließ, war er doch etwas aufgeregt, denn Tina gefiel ihm schon seit längerem wirklich gut. Bei Tina angekommen, ging es schnell zur Sache. Nach einiger Zeit, in der auch schon einige Kleider ausgezogen wurden, sodass die beiden fast nackt und sichtlich erregt waren, fragte Tina Christian, ob er mit ihr schlafen wolle. Als dieser bejahte, griff Tina in die Schublade ihres Nachttischs. Doch statt der von Christian erwarteten Kondoms, was, wie Christian aus Erfahrung wusste, an dieser Stelle meist zum Vorschein kommt, hielt Tina einen beachtlichen Dildo zum Umschnallen in der Hand. Christian erschrak. Was hatte das denn zu bedeuten? War ihr etwa sein Penis nicht groß genug? Bevorzugte sie tatsächlich einen Dildo? Verunsichert und auch ein wenig gekränkt, schaute er Tina fragend an. Im Bett über Sex sprechen war noch nie Christians Stärke gewesen. Erst als Tina begann, sich selbst den Dildo umzuschnallen, begann Christian langsam zu begreifen. Keine Sorge, ich werde ganz vorsichtig sein, sagte Tina lächelnd. Beim ersten Mal tut es immer ein wenig weh. 3 Monate später verließ Christian eine Party wieder in Begleitung. Dieses Mal war es mit Gabi. Bei Gabi angekommen, ging es schnell zur Sache. Nach einiger Zeit, in der auch schon einige Kleider ausgezogen wurden, beide ersichtlich erregt waren, fragte Gabi Christian, ob er mit ihr schlafen wolle. Als dieser bejahte, griff Gabi in die Schublade ihres Nachtschranks. Erwartungsvoll beobachtete Christian sie dabei. Zu Christians Enttäuschung war es dieses Mal jedoch nur ein Kondom, das zum Vorschein kam.